Ich war total frustriert und hatte Schiss, dass wir auf die Straße gesetzt werden. Familie mit zwei Kindern, teure Wohnung, Münchner Umfeld. Und ich war der neueste, jüngste Mitarbeiter da im Vertrieb. Nun habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir den Schritt, ist mir alles egal.
Moin aus Hamburg, hallo und herzlich willkommen beim Handelsvertreter Heroes Digital Talk, dein Podcast für alles, was deinen Alltag als Handelsvertreter oder natürlich auch als Industrievertretung digital einfacher macht. Wie immer ist mein Name André Kewe, Softwareunternehmer, Gründer von Handelsvertreter Heroes und selbst Handelsvertreter für digitale Produkte und Weiterbildung. Ja, und natürlich heute nicht allein, ich habe einen ganz tollen Gast bei mir. Herzlich willkommen, lieber Olaf Achilles.
Ja, danke André, dass ich dabei sein darf, dass du mich dazu eingeladen hast.
Sehr, sehr gern. Ja, cool. Mal ein paar kurze Worte von meiner Seite schon zu Olaf. Du bist jemand seit Jahrzehnten schon als Industrievertreter mit technischem Tiefgang wirklich unterwegs, so will ich es mal sagen. Diplom-Ingenieur, bist dann in den Vertrieb, warst in den 90er Jahren da schon unterwegs, hast so Themen wie Fördertechnik, Robotik, Dichtheitsprüfung, also da ist eine ganze Menge irgendwie da drin. Und was aber für mich auch so exemplarisch ist, du stehst halt nicht nur für diese Themen, sondern sehr stark eben auch für das ganze Thema Digitalisierung, für Neugierde. Da kommt also ganz viel bei Olaf zusammen. Und Olaf, du bist schon ein paar Monate jetzt bei den Heroes irgendwie und da habe ich so eine Transformation so ein bisschen auch gesehen. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns mal darüber heute sprechen und wie du das Thema auch Digitalisierung, auch KI im Rahmen deiner Industrievertretung auch so siehst. Das wäre gerne so der Rahmen für mich, aber steigen wir erstmal ein. Wir sind in Reda-Wiedenbrück sind wir heute, ne? Gar nicht so weit von meiner Heimat irgendwie entfernt.
Ja. Im schönen Ostwestfalen bei tollem Sonnenschein draußen.
Wunderbar, ja. Anfang Januar, wie sollte es anders sein? Ja, ich habe es gesagt, seit fast 40 Jahren, ne? Also das darf man ruhig sagen. Ja. Oder wie kam der Einstieg? Erzähl mal ein bisschen so Meilensteine deiner Vita.
Ja, ich habe Maschinenbau studiert in Bielefeld an der Fachhochschule. Und hatte dann, bevor ich überhaupt alle Klausuren bestanden hatte und meine Diplomarbeit angefangen hatte, hatte ich schon meine ersten Vorstellungsgespräche und ich wollte eigentlich immer nach Süddeutschland. Ich wollte auf jeden Fall von zu Hause weg, mit 26 endlich zu Hause raus. Ne? Ich habe ja in der Nähe studiert, weil ich hatte damals auch eine Freundin in Gütersloh und die wollte ich also auf gar keinen Fall irgendwie verlieren, dadurch, dass ich irgendwo anders studiere. Also musste ich heimatnah studieren. Also habe ich natürlich auch zu Hause gewohnt, von Gütersloh nach Bielefeld. Ich bin also in Gütersloh aufgewachsen, das ist ja nun nicht weit. Ja, und wie gesagt, bevor ich meine Diplomarbeit angefangen hatte, hatte ich meine erste Stelle eigentlich schon unter Vertrag. Das war dann Bosch in München.
Okay.
Und dann habe ich meine Diplomarbeit gemacht und hatte einen harten Anschlag. Ich habe also im Januar mit der Diplomarbeit angefangen und zum 1. Mai musste ich aber in München sein. Also hatte ich haarscharfe 3,5 Monate Zeit für eine komplette Diplomarbeit mit aller Schreibarbeit und allem drum und dran. Und das ohne Computer, sondern mein Vater hatte in seinem Büro eine Speicherschreibmaschine mit einzeiligem Display und Minispeicherdisketten. Das waren so kleine Dinger, so, ich würde mal sagen, ein bisschen größer als ein 5-Mark-Stück damals. Wahnsinn. Und da habe ich dann meine 400 Seiten Diplomarbeit auf mehrere Disketten gespeichert.
Okay, und nächtelang da gesessen und geschrieben.
Klar,
mit
klar.
Zwei-Finger-Suchsystem oder will ich zehn Finger schreiben?
Nein, 10 Finger konnte ich schon beherrschen. Ich war vorher 2 Jahre bei der Bundeswehr und war da in der Instandsetzungskompanie und sollte Zivilaufträge vergeben. Das waren dann 2 bis 3 Stück am Tag. Und da hatte ich Zeit genug, meine 10 Finger auf der Tastatur, auf der alten Typenhebel-Schreibmaschine zu sortieren und habe dann da geübt und habe mir das 10-Finger-System also selber beigebracht.
Sehr schön. Ich habe noch damals mal so einen Kurs gemacht, einen Schreibmaschinenkurs bei so einer ganz strengen Lehrerin. Aber ich bin heute immer noch dafür dankbar, dass ich das kann. Also das ist
Ich kann auch blind schreiben, nicht? Also ich kann, wenn ich jetzt mit dem Headset arbeite, Kunde erzählt mir was, dann schreibe ich das eben alles schon mit. Ich muss also nicht mehr mit dem Kugelschreiber mitschreiben. Das mache ich alles schon so gleich in mein CRM-System rein. Ja, und dann habe ich damals bei Bosch in München angefangen als Fertigungsplaner, Anlagenplaner, Fertigungsbetreuer. Und habe dann relativ schnell die gesamte Prüftechnik da übertragen bekommen, habe also Prüfautomaten geplant, Transfersysteme, Werkstätträger, Umlaufsysteme, alles möglichst vollautomatisiert. War total spannend, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich war knappe 6 Jahre dort, ich habe unglaublich viel gelernt, ich habe im Prinzip alles das damals gelernt, was ich heute als Vertriebsprogramm habe. Okay. Ich habe damals den ersten Laserbeschrifter bei Bosch in München eingeführt. Heute vertreibe ich Laserbeschrifter. Ne? Zwar noch nicht allzu lange, aber okay. Ich habe damals mit Graviergeräten und so weiter gearbeitet. Ich habe damals natürlich Dichtheitsprüfungen gemacht mit nach verschiedenen Technologien. Ich habe natürlich sehr viel Fördertechnik gehabt, Handhabungstechnik, Teile sortieren, zubringen an Montagelinien und so weiter. Also alles das, was ich heute mache, habe ich damals bei Bosch in den ersten 5,5 bis 6 Jahren gelernt. Wow, und gemacht. Stark. Das war wirklich in den Jahren Druckbetankung. Nicht? Aber ich habe auch die Vorgabe gehabt, ich musste im Jahr mindestens 2 Weiterbildungsseminare, maximal 4 machen. Das habe ich natürlich dann auch ausgenutzt. Ich habe Dinge gemacht wie REFA, wie MTM. Das ist so eine Methode zur Zeitermessung in Handarbeitsplätzen. Ich habe FMEAs gemacht, die allererste FMEA bei Bosch in München.
FMEA?
FMEA, Fehlermöglichkeiten und Einflussanalyse.
Ah ja, klar, da wer hat so einen Fall noch nicht gehört? Ja,
gut. Ja, da geht es darum eben, was kann passieren, wenn ein Prozess, ein Produktionsprozess oder ein Prüfprozess nicht ordnungsgemäß abläuft, was kann passieren und was hat es dann später im Produkteinsatz für Auswirkungen? Und in der Automobilindustrie, Kraftstoffpumpen damals, wenn die Kraftstoffpumpe beim Überholvorgang bei Vollgas ausfällt, ne, und es kommt ein Tanklaster von vorne, dann könnte es verdammt eng werden.
Okay, das versteht das sogar also, so eine Nase wie ich.
Ja, ja. Das ist also Fehlermöglichkeiten und Einflussanalyse ist also Maximalgau. Nicht? Und da müssen dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, dass eben der entsprechende Fehler, der dieses Problem auslösen kann, auf jeden Fall beseitigt wird und nicht auftritt oder erkannt wird. Okay. Ja, und okay. Das habe ich also auch von Anfang an mitgemacht, bis hin zu moderierten FMEAs im Hotelkonferenzraum mit 10, 15 Leuten dabei und. Nicht? Also, okay. Ich habe solche Dinge also alle gelernt.
Gute Grundlage wurde
gelegt. Wertanalyse und all sowas. Erzeugniskalkulation. Was kostet das, das Erzeugnis im Werk zu produzieren und so weiter. Habe ich als, ja, ich würde mal sagen, da eierlegende Wollmilchsau alles mitgemacht, weil als Prüfingenieur oder Prüftechnikingenieur musste ich natürlich die gesamte Produktionskette kennen. Vom allerersten Rohteil, wo ja schon Fehler passieren können, die erst hinten in der Prüfung auftauchen, bis hin zum Ablieferprogramm, bis zur Verpackung und so weiter. Ich habe also im Prinzip alles gemacht. Ich kannte das ganze Werk. Hat mich aber sehr auch alles gut. Interessiert. Fand ich total spannend alles.
Das merkt man kaum. Immer noch eine Begeisterung dafür. Sehr schön. Ja, springen wir mal ein bisschen nach vorne. 2003 ging es dann wirklich in die Selbstständigkeit, also dein eigenes Unternehmen, die Industrievertretung. Oder das war so der Aspekt, ne?
Naja, das fing schon eher an. Mein Vater hatte ja schon eine Industrievertretung. Mhm. Ich hatte nach Bosch für 2 Jahre zu einem Sondermaschinenbauer gewechselt, leider zu ungünstigen Zeiten, Rezession in Süddeutschland, schwäbisches Unternehmen in Bayern mit einem Preußen, ich als Saupreis, ne, in einem unbearbeiteten Gebiet. Das waren 5 Faktoren, die eben nicht gerade prickelt waren. Es war also relativ erfolglos, aber ich habe unwahrscheinlich viele Angebote selber geschrieben. Ich habe alles selber projektieren müssen, weil im Stammhaus jeder gesagt hat, der kommt ja nicht mit bekannten Kunden, der kommt ja nur mit unbekannten Kunden. Was sollen wir für die tun in Rezessionszeiten? Da kommt ja eh nichts. Ja, es gab aber keine bekannten Kunden in dem Gebiet, außer Bosch München, die Knorr-Bremse und Audi Ingolstadt. Das waren die 3 Firmen, an die schon mal geliefert hatten. Ja, also was sollte da kommen? Also habe ich alles selber gemacht. Ich habe also da auch die ganze Projektierung und Projektkalkulation und so weiter selber gemacht. Aber es hat eben nicht funktioniert. Ich war total frustriert und hatte Schiss, dass wir auf die Straße gesetzt werden. Familie mit 2 Kindern, teure Wohnung, Münchner Umfeld. Ne, ja. Ist also war nicht gerade alles billig. Ne? Und mein Vater hatte, wer weiß, was zu tun und kam nicht rum. In Norddeutschland lief es komplett andersrum. Und ja, dann nach langem Hin und Her und Diskussionen mit meiner Frau habe ich dann halt entschieden, bevor mir gekündigt wird, weil in der Firma wurde Kurzarbeit gefahren und ich war der jüngste Mitarbeiter da, okay, im Vertrieb. Nun habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir den Schritt, ist mir alles egal. Wir müssen jetzt wieder zurück, wir müssen da rein. Ich habe mich woanders beworben. Kein Erfolg, kein gar nichts. Also habe ich den Schritt gemacht und bin bei meinem Vater mit eingestiegen. Und das war dann zum Oktober 1994.
Ah, okay.
Und mein Vater wollte eigentlich Schluss machen. Der wäre, okay, wäre nämlich dann ein Vierteljahr später 65 geworden und wollte dann eigentlich Schluss machen. Und ja, so hat er noch ein paar Jahre mitgemacht. Und 2003 habe ich dann alles alleine übernommen.
Okay, und dann war es ja jetzt auch über die letzten, also auch 23 Jahre, auch eine ziemliche, ja, na klar, eine, manchmal auch eine Achterbahnfahrt, ne? Also es gibt ja auch keine Krise und so, die da ja nicht irgendwie reingespielt hat. Sag doch mal ganz kurz, was waren die wichtigsten Aspekte? Das ist ja immer 2008, 2009 auch bei dir irgendwie auch der Fall gewesen, korrekt?
Ja, richtig. Also die ersten Jahre ging es eigentlich immer nur bergauf, nicht? Wir haben Zuwächse gehabt, wir haben Umsatzzuwächse gehabt, wir haben Kundenzuwächse gehabt. Wir waren eben die bunten Hunde in Sachen Fördertechnik oder Zuführtechnik. Wir hatten damals zwei Vertretungen nur, die eine eben für Fördertechnik und Aluminiumprofile und die andere Vertretung eben für diese Zuführtechnik, Schüttgut zu vereinzelten lagerrichtigen Teilen machen. Und ja, wir brauchten eigentlich uns nicht groß anzustrengen. Wir haben das Zeugs einfach verkauft. Es lief einfach. Wir haben richtig gut Geld verdient. Und dann kam 2009 die erste Wirtschaftskrise. Und die hat dann so lange gedauert, dass wir hier fast Haus und Hof verloren hätten.
Wirklich?
Ja.
Das, sag mal ganz kurz, wenn du darüber reden magst. Also wie, bis wo kurz davor, wie lief das ab?
Ja, das war im Endeffekt so, dass ich für 2009 ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von 4.960 Euro hatte. Okay, das bei zwei Ingenieuren und einer Halbtagskraft hier angestellt. Boff. Das hätte keine zwei Monate länger dauern dürfen, dann hätte die Bank uns den Hahn umgedreht.
Wow.
Nicht? Aber und dann
was
haben
ist
wir,
dann passiert?
Ja, wir haben echt wirklich Glück gehabt, 2011, Februar 2011 war ein wahnsinniger Monat. Wir haben vorher haufenweise Angebote geschrieben und in dem Monat sind so viele Aufträge reingekommen und alles Kurzläufer, alles, was schnell geliefert werden konnte, sodass ich also für den Februar 2011 eine Wahnsinnsprovision kassiert habe und damit überhaupt der Bank erstmal zeigen konnte, hey Leute, es geht wieder.
Das Modell geht. Aber das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich habe zu der Zeit, klar, ich war in den USA zu der Zeit, ich habe aber im anderen Umfeld irgendwie gearbeitet, aber so extrem habe ich das halt nicht mitbekommen und das höre ich halt immer wieder, aber dass es dann mal so knapp irgendwie war, was hat die Zeit mit dir gemacht?
Ja, ich bin in der Zeit verdammt nachdenklich geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht den Mut, irgendeine meiner Mitarbeiter zu kündigen. Ich hätte es machen müssen eigentlich, weil, wie gesagt, das finanzielle Überleben, das war extrem gefährdet. Ich hatte nicht den Mut, wir haben Kurzarbeit gefahren, meine Mitarbeiter haben aber trotzdem fast normal weitergearbeitet. Die haben ja auch alle Angst um ihren Arbeitsplatz gehabt und in der Zeit einen neuen Arbeitsplatz zu finden, hätten sie ja keine Chance gehabt. Und somit sind wir also wirklich zusammen da wirklich gut durchgekommen.
Okay. Und danach
danach ging es dann weiter. Meine Hauptvertretung, die haben dann danach angefangen, so ein bisschen, die Daumenschrauben anzuziehen. Ich hatte damals das ganze Vertriebsgebiet Norddeutschland. Und dann kam mit einmal irgendwo so ein Spruch von dem Vertriebsleiter, ja, weißt du, entweder du setzt da oben in Hamburg einen Außendienstmann ein, der wohnt am besten da oben und fährt nur für uns in der Gegend rum, nicht? Aber du bezahlst ihn oder wir übernehmen das Zweierpostleitzahlgebiet selbst. Da habe ich in dem Moment gedacht, ey, du spinnst doch wohl. Ich bin hier haarscharf aus der Krise rausgekommen. Wie soll ich hier noch jemanden einstellen? Was soll das? Ja, ein halbes Jahr später haben sie es dann tatsächlich wahrgemacht und haben mir das Zweierpostleitzahlgebiet weggenommen.
Wow. Nächster Rückschlag. Wahrscheinlich auch kein. Also Hauptvertretung heißt halt eben auch Haupteinnahmequelle.
Das waren dann mal eben fast 100.000 Euro Provision im Jahr weniger. Und dann habe ich tatsächlich einen Mitarbeiter gekündigt.
Okay, also da ging es halt nicht mehr. Das war einfach betriebsbedingt dann eben unternehmerische Umstände haben eben dazu geführt. Genau. Aber wahrscheinlich ein Schritt, der dir sehr wehgetan hat, so wie ich das gerade daraus höre.
Ja, das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Ich habe wirklich vor dem Schritt Angst gehabt. Und
ja, verstehe ich. Na, okay. Ja, danach, nach der Geschichte, neu wieder aufgestanden. Ich meine, auch das gehört ja so zu dir. Ne? Auch sicherlich Stehaufqualitäten, die sind da sehr stark auch vorhanden. Wie ging die Reise weiter über die nächsten 10 Jahre, in den 10er-Jahren?
Ja, wir waren dann halt etwas reduziert hier. Geringere Kosten natürlich. Wir haben dann eben mit dem reduzierten Vertriebsgebiet entsprechend weitergemacht. Wir haben sehr guten Erfolg bei VW gehabt.
Okay.
Wir haben im Werk Hannover Förderbänder verkauft, hallenweise. Mein Mitarbeiter hat da bombastische Arbeit geleistet. Und ja, dann haben wir ich würde mal sagen, 4, 5 richtig gute Jahre gehabt. Dann gab es in 2016 wieder so eine Delle. Ja. Da sind wir aber durchgekommen. Wir haben dann eine weitere Vertretung gehabt für Linearmotorachsen. Total interessante Technik, auch wieder alles elektromagnetisch, wahnsinnig schnell, wahnsinnig präzise, unglaublich gut. Hat leider mit der ersten Firma nicht funktioniert, weil der Inhaber 2 Jahre später seine Firma verkauft hat, als es gerade schön anfing zu laufen. Man braucht ja immer so 2 Jahre, bis es dann so richtig läuft. Fing gerade richtig an, Spaß zu machen. Dann rief er an, du, ich habe meine Firma verkauft und der Neue, der will euch alle als Vertreter nicht mehr haben, der hat einen eigenen Außendienst.
Ja, okay.
Buff, war das Thema wieder weg. Dann hat sich jemand anders gemeldet. Ich habe gesehen, die Firma ist verkauft, sie waren da Vertreter, wollen sie nicht für mich das Ganze machen? Dachte ich, ja, wunderbar. Welch glückes Geschick. Der nächste ist da, machst du mit dem weiter. Aber die Nasen passten nicht zusammen. Das ist also nach 1,5 Jahren in einem gewaltigen Knall auseinandergegangen.
Okay.
Ja, der hat versucht, mich da irgendwie über den Tisch zu ziehen und ich habe ihm gezeigt, dass ich das nicht mit mir machen lasse. Ich habe ihn zur Weißglut gefahren. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ehrlich. Ja, aber auch das, ich meine, beide Themen gehören ja irgendwie auch oftmals, manchmal leider auch zum Wesen, zum Beruf, Handelsindustrievertretung dazu. Zum einen wird man mal ersetzt durch einen eigenen Vertrieb, es gibt eine neue Vertriebsstrategie, das kann irgendwie passen und natürlich irgendwie ein Nasenfaktor ist manchmal auch was Menschliches, das da irgendwie kommt. Ne?
Ja,
natürlich
genau.
Nie immer schöne Themen, aber ausschließen kann man es halt nicht. Ne?
Ja, es ist immer so, es ist immer die Frage, wie weit lässt man das an sich ran, wie weit nagt das in einem? Und ich habe damals mit einem Kollegen ein Telefonat geführt, so nach dem Jahreswechsel, der mich dann so anrief, na, hast du schon deine neuen Vorgabezahlen gekriegt? Und dann bin ich gleich explodiert, oh, diese scheiß Zahlen und was soll der ganze Quatsch? Und ich kann doch hier nicht um so und so viel Prozent steigern in der Situation. Hallo, habe ich immer nur gehört, hallo. Hallo, rief er immer. Und ich dachte, was will der jetzt von mir? Ne? Hallo, sagt er, was regst du dich auf? Ja, aber, sagt er, was regst du dich auf? Dann habe ich gestockt. Was will der jetzt von mir? Ja, sagt er, brech dich doch nicht auf, das sind doch nur Zahlen. Ja, aber nicht und? Ja, sagt er, das sind nur Zahlen. Ob die jetzt am Anfang diese Zahlen hinschreiben oder am Jahresende, ist doch völlig egal, es sind nur Zahlen. Was am Jahresende rauskommt, das kann doch heute noch keiner wissen. Sagt er, die Bundesregierung, die beschäftigt 5 Wirtschaftsweise, die ändern das ganze Jahr über ihre Prognosen und kriegen dafür ein Schweinegeld. Und da sollst du heute jetzt sagen, was am Jahresende dabei rauskommt? Da habe ich gedacht, hey, der hat irgendwie recht. Was soll das Ganze? Was rege ich mich eigentlich auf?
Ehrlich. Also der, das Ding mit den Wirtschaftsweisen muss ich mir merken, wenn mein Vertriebschef mich zukommt und ich irgendwie Zahlen einfordere. Vielleicht sagt er mir das dann auch mal. Mhm. Ja.
Und dieses Gespräch, klar. Und dieses Gespräch hat wirklich dazu geführt, dass mich auch Kunden nicht mehr aufregen können, wenn die mit irgendeinem Schwachsinn kommen oder mir irgendwas ans Zeug flicken wollen. Lässt mich mittlerweile kalt. Lass ich gar nicht mehr an mich ran. Prallt einfach hier vorne ab. Fertig. Ohne, dass ich da jetzt der knallharte Typ bin. Aber ich lasse die ausreden. Ich lasse die vor sich hin bölken oder was auch immer. Je nachdem, wie sie da irgendeine Reklamation oder irgendwas von sich geben. Ich lasse die einfach machen. Irgendwann haben die ihr Pulver verschossen. Und dann ist Ruhe. Und dann warte ich noch einen Moment. Und dann kommt die Frage, sind sie noch da? Ja, ich bin noch da.
Ehrlich, wunderbar, lieber Olaf, ich kann es mir bildlich vorstellen, aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen, ne? Also das ist ja
klar.
Das bringt ja auch die Erfahrung mit sich wahrscheinlich, das sah in den ersten Jahren auch ein bisschen anders aus, oder?
Ja, ich bin früher auch ganz gerne explodiert, da habe ich also auch den einen oder anderen Kunden dann vergrault, ich war dann auch ein bisschen blöd, ich hatte auch nicht den Mumm, dann da anzurufen und mich zu entschuldigen, weil ich habe mir gedacht, ach, eine Ingenieurin, kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, die hat allen Männern immer zeigen wollen, wer das Sagen hat. Hatte aber selber eigentlich keine Ahnung, ne? Und hat da nur rumgeschnauzt und hat da, was weiß ich, die große Tussi gespielt. Ich weiß alles. Diplom-Ingenieurin, Maschinenbau, okay, ist alles okay. Die kann sicherlich auch was, aber die hat mich zur Weißglut gebracht. Und das habe ich ihr dann auch deutlich gesagt. Und dann war Feierabend.
Das hat nicht so gematcht zwischen euch, wie man heutzutage sagen würde. Es war kein Match.
Sie hat das dann auch in der Firma da weiter verbreitet und dann war mit dem Kunden gar nichts mehr los. Ja,
okay. Gut. Gehen wir mal halt kurz ein bisschen weiter. Dann kam Corona, die Zeit. Wie seid ihr da durchgekommen?
Ja, da sind wir relativ gut durchgekommen. Ich habe Glück gehabt. Ich habe ein Jahr vorher mir einen neuen Server installieren lassen und im Prinzip war ich technisch darauf vorbereitet. Natürlich nicht auf solch eine Pandemie, aber an dem Tag, wo die Schulen geschlossen wurden, waren meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen morgens hier noch in der Firma. Und die eine sagte, du, ich komme morgen nicht mehr, ich will morgens von zu Hause arbeiten. Habe ich gedacht, ja, schön. Und die andere sagte, du, ich auch. Meine Kinder können nämlich auch nicht zur Schule. Ja, und dann habe ich mal eben geguckt, wie mache ich das hier? Laptops, ja, hatte ich noch einen über. Okay, mit meinem IT-Lieferanten eben gesprochen. Ja, sagt er, ist doch schon alles vorbereitet. Wir haben virtuelle PCs in dem Server eingerichtet. Über VPN können die sich da und da anmelden und zack und zack und zack. So und so geht das. Ausprobiert, wunderbar. Zack, mit der einen Mitarbeiterin nach Hause gefahren, Rechner hingestellt, angeschlossen, zack, geht. Zweite Mitarbeiterin nachmittags zu Hause eingerichtet, zack, geht. Und mein damaliger Ingenieur hier, mein langjähriger Mitarbeiter, der hat dann am nächsten Tag gesagt, du, kann ich vielleicht auch von zu Hause arbeiten, ist vielleicht sicherer. Ja, der hat seinen Laptop mitgenommen, ich habe ihm das gezeigt, er hat das zu Hause selber eingerichtet. Ja, und dann war ich plötzlich alleine im Büro.
Okay.
War auch komisch. Habe ich noch nie gehabt. Wir waren immer mindestens zu zweit hier. Ich war nie alleine im Büro. Ja, okay. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen wenigstens einmal die Woche alle miteinander reden. Also haben wir montags morgens ein kleines Teams-Meeting gemacht. Und haben uns dann auf die Weise getroffen und mal eben abgestimmt und ansonsten natürlich zwischendurch telefoniert per Teams mal eben oder wie auch immer. Okay. Aber da sind wir ganz gut durchgekommen.
Das ging also relativ schnell, dass ihr die Umstellung gemacht habt. Auch da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich als Softwareunternehmer viele Kunden bei uns, die in der Zeit echt ja gemerkt haben, wie wenig entwickelt ihre digitale Infrastruktur irgendwie war. Das war für viele ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, gerade auch intern. Wie kommunizieren wir denn jetzt? Wie machen wir das jetzt hier? Ganz zu schweigen natürlich von Kundenkommunikation. Da bin ich ja auch immer darauf angewiesen, wie ist der Kunde aufgestellt? Wie ist das möglich? Aber ja, finde ich schon stark, dass ihr halt sehr schnell da umgeschaltet habt, da eine Möglichkeit gefunden habt für euch und das wahrscheinlich auch beibehalten habt. Das war ja dann nicht so am Ende der Pandemie, dass du gesagt hast, komm, lassen wir den Quatsch. Oder wie ging es dann weiter?
Nee, mein Mitarbeiter, der vorher nie Homeoffice machen wollte, sagte hinterher, Mensch, ich kann hier zu Hause viel konzentrierter arbeiten.
Ja.
Ich höre ja keinen Quatschen im Hintergrund. Wir haben ja hier nur ein großes Büro, 40 Quadratmeter, 4 Arbeitsplätze. Und wenn einer telefoniert, hören die anderen mit. Und er hat zu Hause viel effektiver arbeiten können. Hat zwar dann mit dem Handy telefoniert, ne, aber ist ja im Endeffekt auch kein Problem. Und er hat richtig was weggeschafft. Also in der Corona-Zeit haben wir eine ganze Menge geschafft und wir haben mit vielen Kunden oder bei vielen Kunden genau das, was du gerade gesagt hast, festgestellt, dass sie eben einfach nicht darauf vorbereitet waren auf Homeoffice. Viele Kunden mussten überhaupt erstmal Rechner kaufen, kriegten keine mehr, der Markt war leer gekauft. Ne? Ging also alles irgendwie gar nicht. Ne? Und wir konnten.
Das stimmt. Ja.
So, selbst bei meinen Partnern lief es nicht, funktionierte nicht. Wir waren alle im Homeoffice. Einschließlich mir. Ich habe dann ja hier Einzel-Homeoffice gespielt. Okay. Ne, aber ja, und bei meinen Partnern, die haben dann erst mühsam angefangen, das alles umzustellen und haben dann teilweise irgendwo auf Büros verteilt gesessen und vormittags da, nachmittags woanders und was weiß ich, mit Maske gearbeitet. Brauchten wir alles nicht. Wir konnten alle normal weiterarbeiten.
Na, stark. Na, sehr gut. Ja. Aber wie gesagt, spricht für deine Ausrichtung, für all das, irgendwie auch ein digitales, technisches Verständnis sehr stark. Und dann spulen wir nochmal ein bisschen vor. Ins Jahr 2025 führte auf einmal der Weg zu den Handelsvertreter Heroes. Ich glaube, wir waren vorher schon mal im Austausch, irgendwie auch so über CRM-Systeme oder so. Da gab es irgendwie einen Touchpoint, aber
wie
kam es dann konkret zu uns?
Ja, ich habe vor vier Jahren, habe ich gemerkt, meine jetzige Software wird einfach nicht weiterentwickelt. Und der Entwickler hatte auch gar keinen Bock mehr darauf, irgendwas zu machen oder meine Fragen zu beantworten oder meine Hinweise, kannst du nicht vielleicht noch das oder sowas, ist alles im Sande verlaufen. Und irgendwann habe ich dann die Faxen dicke gehabt, gesagt, so, jetzt kündige ich den Wartungsvertrag erstmal, das ist erstmal weg und dann habe ich eine Marktrecherche gemacht und so bin ich auf Rhapsody gestoßen. Habe dann da mal so ein kleines Lastenheft geschrieben, habe das da einfach mal hingeschickt, mal sehen, was kommt. Und ich habe insgesamt, weiß nicht, 4, 5 Firmen angeschrieben und habe nur von 2 Firmen eine Antwort bekommen. Ja, dann habe ich eben ja mit dem Martin Theising und einer Mitarbeiterin, weiß ich nicht mehr, wie sie hieß, dann zusammen Teams-Meeting gemacht. Ich habe erläutert, was wir machen, habe gezeigt, was wir da für eine Software haben, ist bekannt bei euch im Hause. Und ja, so ist das Ganze entstanden. Und irgendwie dann über diese Verbindung zu Rhapsody bin ich dann irgendwann auf die Heroes aufmerksam geworden. Ich glaube, ich habe da einfach mal eine E-Mail gekriegt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwie ist das dann entstanden und dachte, ja, Mensch, das ist ja interessant. Was sind das alles für Typen da? Und da sind ja wirklich Typen dabei.
Ja, du bist da ganz gut aufgehoben, würde ich sagen.
Ach, ja, also ich sehe mich irgendwie noch als relativ normalen Menschen, aber da gibt es wirklich Typen dabei, ja, die sind sowas von cool, dass ringsrum eigentlich schon alles einfrieren könnte. Ne?
Schön, ja. Sehr schön
gesagt. Aber es macht richtig Spaß mit den Leuten und ja, ich habe das gemerkt, ich habe da mal so ein bisschen nachverfolgt, habe da mal so freitags morgens bei so einer Coffee Corner einfach mal so mitgemacht, habe dann mal so eine Einladung gekriegt und dachte, boah, ey, das ist ja interessant, was die alles so von sich geben, wie die alle arbeiten und was sie so für Erfahrungen haben. Und so bin ich da immer weiter reingekommen und hat irgendwie immer mehr Spaß gemacht. Ich hatte letztes Jahr im Frühjahr eigentlich schon mich anmelden wollen zu dem Camp am Dümmer.
Ja.
Aber
ja,
da hatte ich ja nun den neuen Mitarbeiter in der Einarbeitung hier und der alte Mitarbeiter wollte so langsam auslaufen lassen. Da hatte ich nicht den Mut, jetzt einfach hier für 3-4 Tage komplett raus und die alle hier alleine zu lassen. Und andererseits, wenn ich mich angemeldet hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Ich war nämlich dann genau in der Woche krank.
Ah, okay.
Okay. Ne? Also, ja, aber ich habe hinterher dann die Ergebnisse gesehen und diese kurzen Videos, die Statements der Teilnehmer und habe gedacht, boah, ja, wärst du mal dabei gewesen. Da hättest du wahrscheinlich auch irgendwie dein Hirn mal richtig freigeblasen gekriegt.
Ja, definitiv. Kurz zur Einordnung für diejenigen, die das nicht wissen. Das war ein Camp, was wir gemacht haben in 2025 am Dümmersee, 3 Tage. Es ging darum, Vision 2030 wirklich mal zu erarbeiten. Wo möchte ich als Unternehmer eigentlich in 5 Jahren stehen? Was ist meine Vision? Wie will ich da hin? Und das war wirklich faszinierend mitzubekommen, auch für mich als Außenstehender, was da für eine Energie entstanden ist, was da Leute für Ideen sich vorgenommen haben und was da jetzt auch für Wege raus entstanden sind. Also was da umgesetzt wird, echt schön zu sehen. Und von daher nehmen wir so ein Thema wieder auf. Und ja, dieses Jahr 2026 bist du aber dabei, ne? Dann im Mai jetzt?
Ja. Genau. Ich habe mich für beides angemeldet, im Mai und im November.
Da ist Olaf hat gleich 2026 durchgebucht hier. So soll's sein. Aber bleiben wir mal eben bei dem Punkt auch ein bisschen, was ich ja mal so digitale Transformation. Du sagtest mir das im Vorgespräch auch schon. Du hast auch in 2025 mal so einen Punkt gehabt, da hättest du dir nicht vorstellen können, unbedingt, dass wir jetzt hier heute so über KI reden, dass diese Themen für dich irgendwie so wichtig wären. Springen wir da mal kurz rein.
Ja, wie gesagt, Anfang letzten Jahres habe ich noch gedacht, LinkedIn ist alles Quatsch. Ich bin seit Jahren schon bei LinkedIn registriert und habe da immer mal so ein bisschen reingeguckt. Aber habe ich gedacht, ist doch alles irgendwie Quatsch. Was soll der ganze Quark da? Ich habe mich dann nie groß engagiert und habe dann auch höchstens mal E-Mail-Newsletter gemacht oder haben irgendwelche anderen Aktionen gemacht, wie auch immer. Aber LinkedIn, wie soll ich denn da die Leute finden, für die das interessant ist, was ich da vielleicht poste? Ja, und mein damals neuer Mitarbeiter, der dann ja leider ein halbes Jahr später gekündigt hat, der hat dann mit LinkedIn angefangen, hat dann immer so ein bisschen geredet und hier und da und guck mal, ich habe schon so und so viele Follower und. Habe gedacht, hey, wie macht der das? Warum? Was bringt das? Und habe dann immer mal so ein bisschen geguckt, was macht er, was machen diejenigen, die ihm folgen? Und so bin ich überhaupt erstmal bei LinkedIn so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen interessierter geworden. So, und dann kam dieses ganze Thema KI irgendwann in so einer Coffee Corner und dann habt ihr mal irgendwie so ein kleines Schnupperseminar gemacht und dachte, ja, KI, habe ich damals auch gedacht, KI ist ja nur dafür da, die Leute zu verarschen.
Statement des Jahres, jetzt schon.
Ja, aber was man über das Summit in Hamburg jetzt im November, habe ich erstmal gesehen, was man mit KI machen kann und wie man die trimmen kann und da war ich ja, wie hat Öse damals gesagt, total geflasht. Da hat es mich also wirklich wie der Blitz getroffen, was man mit KI alles machen kann. Seitdem bin ich also da gnadenlos infiziert.
Sehr schön. Ich erzähle die Geschichte übrigens sehr vielen Menschen, dass ich sage, weil die mich fragen, sag mal, KI-Camp und so, was habt ihr da gemacht? Ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Ich habe da jemanden, der ist technisch sehr versiert, der war gegenüber dem Thema KI aber immer sehr, ein bisschen distanziert, so will ich es mal nennen. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, am Ende schon vom Tag 1, auf einmal taut der irgendwie auf und steht abends bei der Abendveranstaltung in der Kitchen Crew, steht er vor mir und sagt, du, ich habe jetzt eine Idee, man könnte dies machen, man könnte das machen, man könnte das machen. So, und ja. Ich sage nie den Namen, weil wir haben ja Quellenschutz hier, und ist ja immer klar. Aber das war genau, das ist eben der Aspekt, dass ich halt gemerkt habe, gerade auch bei dir, aber bei vielen anderen, was in kurzer Zeit passieren kann bei diesem Thema, wenn man einmal wirklich eintaucht, in der Gemeinschaft da eintaucht, sich da ein bisschen mit beschäftigt und auf einmal sind die Leute irgendwie angefixt. Oder wie würdest du es beschreiben in deinen Worten?
Ja, ja, das würde ich genauso sagen. Nicht? Wenn ich sehe, was jetzt da in unserer Community da so an Informationen durchläuft, wer was da mit KI entwickelt hat und wie da irgendwelche Kataloge, Prospekte auseinandergenommen werden, mit Preislisten verbunden werden, alles über KI und boah, so weit bin ich ja noch gar nicht. Ich frage mich, woher nehmen die Zeit? Ich habe die Zeit gar nicht. Na, haben die jetzt ja. nichts zu tun in der Wintersaison? Sind das irgendwelche Sommerhandelsvertreter? Also, ich kann das nur abends machen, am Wochenende, und meine Frau ist manchmal schon genervt. Ah, machst du schon wieder hier mit ChatGPT? Wir hätten aber noch dies und das und das, ne? Ja, okay, gut.
Ja, ja, aber wunderbar. Also du voll in das Thema eingetaucht. Wie geht die Reise für dich weiter, auch die KI-Reise?
Ja, ich werde ab Ende Januar dieses 9-Wochen-Seminar bei Marcel Pesch mitmachen, Master Management for AI. Und will mal sehen, dass ich da jetzt die Haken und Ösen, die ich jetzt im Moment dann noch immer wieder finde, dass ich die wirklich löse oder gelöst kriege. Und ja, dann geht das voran. Ich hatte ja schon gesagt auf dem letzten Summit, ich muss erstmal meine riesige Datenbank durchforsten. Da sind also Uraltdaten von meinem Vater noch drin, die ich damals von der Karteikarte abgeklimpert habe. Und das muss alles mal verifiziert werden. Existieren die Firmen noch? Existieren sie da, wo sie sind? Heißen sie heute vielleicht anders? Haben sie jetzt eine Website? Wahrscheinlich ja, wenn sie noch existieren. Wie kriege ich das alles raus? Ich habe über 5000 Firmen in meiner Datenbank. Das kann ich nicht mehr zu Fuß machen. Und dann geht das halt weiter. Wenn ich das soweit klar habe, dann will ich Marketingaktionen machen. Ich habe in den letzten 3 Jahren 4 neue Vertretungen übernommen. Das, was ich die ganzen Jahre immer versucht habe, mein Geschäft auf breitere Beine zu stellen, das hat erst in den letzten 3 Jahren richtig funktioniert.
Oh, cool.
Verrückt, ja, eigentlich, ist ja gut. Eigentlich zu einem verrückt. Zeitpunkt, wo ich drüber nachdenke, langsam mal auslaufen zu lassen, muss ich jetzt eigentlich doch nochmal richtig Gas geben wieder.
Ja gut, aber mit den Möglichkeiten umso besser. Mit deiner Passion dafür, das merkt man ja, dann kann das ja nur gut werden. Ich finde es einfach phänomenal, also aus so einer Situation herauszukommen und das natürlich auch eben zu sehen, welche Wirkung dann so einer Community eben auch haben kann, wie ansteckend das sein kann. Sorry an deine Frau, werde ich ihr auch mal persönlich sagen, wenn ich sie mal kennenlernen darf, dass wir da irgendwas anrichten. Aber ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, meine Frau versteht das auch. Also sag ich schon.
Ja, meine Frau ist ja nur seit einem halben Jahr oder etwas über einem halben Jahr hier im Büro mit tätig. Ne, blieb damals nichts anderes übrig. Sie hat den Sprung einfach gemacht, weil sie ihre bisherige Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen konnte. Stehende Tätigkeit unter Last, sage ich mal. Jetzt hat sie sitzende Tätigkeit, kann die Knie und Beine entlasten. Und es ist auch zu ihrem Vorteil, weil sie jetzt eben wesentlich mehr Lebensqualität wieder hat, weil sie wieder mehr machen kann. Nicht? Auch wenn das alles Neuland ist hier. Aber ja.
Wunderbar, das hört sich gut an. Du, Olaf, wenn ich jetzt jemanden habe mit so viel Erfahrung eben auch nochmal dabei, dann muss ich natürlich dann auch mal fragen, drei so wichtige Learnings, die du generiert hast, sage ich mal so, die du hart erarbeitet hast über die Jahre. Sag mir doch mal 3 Sachen, die du gerne schon gewusst hättest mit 20 Jahren. Aus der Perspektive von heute.
Ja, das erste ist erstmal Gelassenheit. Reg dich nicht über jeden Kleinkram auf und fühl dich nicht ständig angegriffen, wenn irgendjemand sich über irgendwas beschwert. Im Geschäftlichen kann ich das mittlerweile, weil ich genau weiß, er meint ja nicht mich, sondern er meint vielleicht den Hersteller oder das Produkt, was ihn nervt, aber nicht ich nerve ihn. Im Privaten fällt mir das manchmal noch ein bisschen schwer.
Okay, Gelassenheit Nummer 1, Nummer 2.
Ja, Nummer 2. Ja, was hätte ich mit 20 Jahren schon gerne gekonnt? Also diese ganze Computerei, die ich heute mache, mit 20 sprach man zwar schon mal irgendwie über so ein Commodore C64 oder sowas, wo manche ihre Diplomarbeit ein paar Jahre später drauf geschrieben haben, hatte ich damals nicht die Möglichkeiten, hatte ich damals nicht. Das, was ich mir im Laufe der vielen Jahre so erarbeitet habe an Computerwissen und, das hätte ich vielleicht damals schon ganz gerne gewusst, weil da wäre mir vielleicht manches auch etwas leichter gefallen. Aber ja, ich habe mir immer alle Dinge selber erarbeitet. Alles, was ich heute weiß, habe ich mir selber erarbeitet, habe ich selber durch Wissensdrang eigentlich und Wissensdurst in mich aufgenommen und ich weiß nicht warum. Ich habe eine unglaubliche Speicherkapazität in meinem Kopf, aber ich habe auch Hutgröße 61, also von daher. Da passt eine ganze Menge rein. Bei der Bundeswehr hatten sie damals Schwierigkeiten, mir eine entsprechende Kopfbedeckung zu beschaffen. Das hat ein paar Wochen gedauert und ich bin immer angeraunzt worden, warum ich dieses Schiffchen oder dieses Barett oder so nicht getragen habe oder nicht trage. Ne? Ja. Ja, habe ich noch nicht. Guckt mal ringsrum.
Hutgröße 61. Hutgröße 61, ja. Oh, sehr. Ja. Wunderbar. Ja, schön.
Ja, und der
zwei ganz wichtige Themen.
Ja, ja, der Nummer 3. Punkt. Kann ich gar nicht mal sagen. Weiß ich nicht. Es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und damals, als ich noch im Vertrieb war, mein erster Vertriebsjob, hätte ich mir damals gewünscht, dass mir jemand sagt, komm, 2 Jahre musst du dich etablieren, im 3. Jahr kannst du ernten. Ich hätte das 3. Jahr dabei bleiben sollen, weil mein Nachfolger hat fast alle Angebote, die ich geschrieben habe, zu Aufträgen umsetzen können, ohne selber was dafür zu tun. Das war dann so ein Volumen von über 10 Millionen Mark damals.
Wow.
Ne? Ja, das hat mir wehgetan. Aus, ne? Als ich das gehört habe von ihm, wir haben uns irgendwann mal irgendwo getroffen auf einer Messe, das hat mich schon wehgetan. Das 3. Jahr hätte ich da bleiben sollen. Dann wäre ich vielleicht heute nicht selbstständig, dann wäre alles anders gekommen. Vielleicht würde ich auch noch unten im Münchner Raum irgendwo wohnen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber gut, es ist jetzt so alles entstanden, wie es entstanden ist. Und
sehr schön.
Eine ganz wichtige Erfahrung ist für mich, das muss ich jetzt mal einwerfen, zu dem Zeitpunkt, wo ich bei meinem Vater eingestiegen bin, habe ich unseren Steuerberater damals gefragt, wie ist das jetzt mit der Rentenversicherung? Soll ich da weiter einzahlen? Oder nein, machen Sie das auf keinen Fall. Machen Sie eine ordentliche Lebensversicherung. Die staatliche Rente hat eine zu schlechte Rendite. Lassen Sie das. Rentenberater hat mir dasselbe damals gesagt und mein Vater hat es genauso gemacht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, der größte Fehler, auf solche Leute zu hören, die selber mit der Rente kein Problem haben werden oder gehabt hätten später. Wir fehlen nämlich jetzt meine 31 Jahre Selbstständigkeit auf dem Rentenzettel. Okay. Ich hätte einen Mindestbeitrag zahlen sollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den eigentlich jeder wissen muss, der sich heute als Handelsvertreter selbstständig macht. Zahlt in die Rente weiter ein, zahlt den Mindestbeitrag, damit ihr die Jahre habt. Die Jahre sind Geld wert.
Ja, guter Punkt nochmal, guter Hinweis von jemandem, der viel Erfahrung hat. Vielen, vielen Dank. Du, ich bin froh, dass das damals mit dem 2. Jahr, dass du gesagt hast, ich mache jetzt nicht weiter, auch wenn das ein finanzieller Effekt irgendwie negativ war, denn sonst hätten wir heute nicht miteinander gesprochen, gehe ich mal von aus. Also von daher, so muss man es auch immer positiv sehen.
Ja,
lieber Olaf, vielen, vielen Dank. Da war heute ganz viel drin. Ich habe selten so viel Spaß gehabt in über 200 Podcast-Aufnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Behalte diese Art bei, weiter hier bei den Heroes. Unheimliche Bereicherung auch für dieses Netzwerk. Danke. Und zeigt da eben auch, was da irgendwie möglich ist. Also das ist ja nicht nur bei uns so, dass man schon total als digitaler Profi irgendwie unterwegs ist und alles durchautomatisiert hat, sondern ist ja für jeden der Einstieg ist irgendwie möglich und so sollte es auch sein. Und dann liegt es halt an einem selbst, was man raus macht. Ne?
Ja, ja, klar. Klar, natürlich. Wenn man solche neuen Dinge hört und sieht und einfach sagt, oh komm, das sollen die anderen mal machen, ja, dann hat man verloren in dem Moment, nicht? Und ich habe das jetzt verstanden, ohne KI kann ich die nächsten 5 Jahre, die ich noch machen will oder machen muss, nicht überstehen. Also muss ich sehen, wie ich da reinkomme. Und es ist total interessant und total spannend. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal wird es mir ein bisschen viel mit ChatGPT und Gemini und hier und da und jetzt der ganze Wechsel noch nur noch auf deutsche oder auf europäische KI-Anbieter und nicht mehr mit den Amerikanern. Und bei der vielen Arbeit, die ich den ganzen Tag über habe, ist irgendwann abends der Kopf so weit leer geblasen, dass ich dann auch sage, komm, jetzt ist mir das alles egal und KI. Und wenn du mir jetzt noch eine Excel-Tabelle bereitstellst, die ich nicht runterlade, dann musst du eben morgen nochmal von vorne anfangen. Dann ist das eben so.
Sehr schön. In dem Sinne, lieber Olaf, danach kann auch nichts mehr kommen. Vielen, vielen Dank für die offenen Worte. Hat mir viel Spaß gemacht. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann.
Ich danke für die Einladung. Tschüss, André.